Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Der bayerische Ministerpräsident Söder hat heute seine politischen Freunde genauso wie seine politischen Gegner überrascht. Der Klimaschutz soll ins Grundgesetz, so lautet Söders jüngste Forderung. Man könnte auch sagen, seine jüngste politische Wolte. Und die irritiert Freunde und politische Gegner gleichermaßen. Es kommt nämlich, hört hört, Kritik aus der CSU und Zustimmung von den Grünen, die dann allerdings hinzufügen, dass diesen Worten auch Taten folgen müssen, denn bisher war die CSU immer dagegen. Das wird unser erstes Thema in dieser 18.10 Sendung sein. Dann haben wir unter anderem das folgende. Deutsche Soldaten an den Golf? Trump wechselt den Geheimdienstkoordinator aus. Und die Frage, gab es eine Giftattacke auf Nawalny in Moskau? Und am Ende natürlich das Thema, das Sie in den Nachrichten gerade auch gehört haben. Der Amokläufer in Frankfurt stößt eine Mutter und Kind vor den ICE. Wir werden Sie auch darüber informieren. Wir beginnen aber mit dem Klimaschutz und dem bayerischen Ministerpräsidenten. Er hat heute aufhorchen lassen. Die Einzelheiten dazu von Katharina Hamberger.
Es grünt bei den Christsozialen. Und zwar so sehr, dass sich sogar der Koalitionspartner, aber vor allem die Grünen, erstaunt die Augen zu reiben scheinen.
Ja, deswegen habe ich auch überrascht die Zeitung aufgeblättert, um manche Dinge zu lesen. Aber wenn Herr Söder das ernst meint, dann müssen wir das jetzt anpacken.
So Grünen-Co-Vorsitzende Annalena Baerbock in der ARD. Tatsächlich machte die CSU über das Wochenende einen großen Aufschlag in Sachen Klimaschutz. Für diese Herausforderung, eine Antwort zu haben, trauten viele Menschen offenbar nicht den Unionsparteien zu. Sie verloren bei der Bundestagswahl und der Landtagswahl in Bayern viele Wähler, auch an die Grünen. Dem will man offenbar nun etwas entgegensetzen. Da spricht CSU-Chef Markus Söder in der Süddeutschen Zeitung vom Klimaschutz als Jahrhundertaufgabe, für die er einen Jahrhundertvertrag will, einen Klimastaatsvertrag. Mit Blick auf die großen Herausforderungen reiche es nicht, wenn nur die Koalition aus Union und SPD darüber entscheide. Auch andere Parteien sollten eingebunden werden. Alle politischen Ebenen, Bund, Länder, Kommunen, müssten klären, was sie zum Erreichen der Klimaziele beitragen könnten, so der bayerische Ministerpräsident. Und nicht nur ein Vertrag soll her, sondern der Klimaschutz soll nach Söders Wunsch im Grundgesetz verankert werden. Das wollten die Grünen eigentlich schon im vergangenen Jahr und scheiterten, unter anderem auch an der CSU. Dass die nun umschwenkt, begrüßt auch die Umweltministerin Svenja Schulze, schickt aber gleichzeitig eine Mahnung an den CSU-Chef. Die Sozialdemokratin sagte der Rheinischen Post, natürlich könne man Klimaschutz auch im Grundgesetz stärken, aber das dürfe nicht zur Ersatzhandlung für wirksame Maßnahmen werden. Die CSU will bis Anfang September ein eigenes Konzept für den Klimaschutz vorstellen, also noch bevor das sogenannte Klimakabinett der Bundesregierung am 20. September ein Maßnahmenpaket verabschieden will. So schlug Söder gestern in der Welt am Sonntag vor, dass Bahntickets so weit wie möglich von der Mehrwertsteuer befreit werden sollen. Eine Idee, die in ähnlicher Form schon im April von Söders Parteifreund und Verkehrsminister Andreas Scheuer gekommen war. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte am Wochenende ebenfalls Vorschläge vorgestellt. Unter anderem will er einen Umbau der Kfz-Steuer, bei der der CO2-Ausstoß eine stärkere Rolle spielen soll. Dadurch werde sich, so Dobrindt im Münchner Merkur, eine deutliche Verschiebung der Steuer ergeben, etwa zu Lasten hochmotorisierter Geländewagen. Im Gegenzug soll die Pendlerpauschale erhöht werden. Eine CO2-Steuer auf Kraftstoffe lehnt die CSU hingegen ab, auch beim Flugverkehr. Statt einer Kerosinsteuer kommt von den Christsozialen der Vorschlag einer CO2-Abgabe. Von Seiten des Umweltministeriums will man diese Vorschläge im Moment nicht bewerten, mit Verweis auf das Klimakabinett.
Wichtig ist, dass man bei den Debatten über Einzelmaßnahmen nicht das Gesamtbild vergisst. Es geht jetzt darum, dass wir systematisch und dauerhaft Maßnahmen auf den Tisch legen und diese beschließen, die uns dabei helfen, unsere Klimaziele zu erreichen. Das heißt, Einzelmaßnahmen sind gut, diese anzudiskutieren, aber worauf es nachher ankommt, ist, dass wir ein ordentliches Gesamtpaket haben. Und deswegen arbeiten wir auch im Klimakabinett daran.
So eine Sprecherin des Umweltministeriums heute. Die Reaktionen aus der Schwesterpartei CDU zu den Vorschlägen der CSU-Parteispitze sind recht unterschiedlich und in Teilen eher zurückhaltend. Zur Idee, den Klimaschutz ins Grundgesetz zu schreiben, sagte Thomas Bareis, parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eigentlich ist unser Grundgesetz so umfassend, dass ich glaube, Klimaschutz und die Bewahrung der Schöpfung ist darin beinhaltet. Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Andreas Jung äußerte sich hingegen positiv über die CSU-Vorschläge. Die Christsozialen hätten hier viele Positionen formuliert, die man nachdrücklich unterstütze, sagte Jung der Zeitung Die Welt.
Das war der Bericht von Katharina Hamberger. Und gewissermaßen bleiben wir beim Thema. Das Landgericht Stuttgart schlägt nämlich Alarm. Schon jetzt ächzt es unter den vielen Klagen gegen die Automobilhersteller. Und Sie hören das richtig, auch in Stuttgart sind schon 1500 Klagen gegen den VW-Konzern eingegangen. Also nicht in Braunschweig, wo man sie eigentlich abgeben könnte, sondern in Stuttgart. Dazu sind jetzt in diesem Jahr allein 1100 Verfahren gegen Daimler gekommen. Und die alle müssen von den Richtern bewertet werden. Und da wird natürlich auch eine Rolle spielen, was wir seit dem Wochenende wissen. Es gibt Nachrüstungen. So etwas funktioniert. Und das ist dann eine andere Debatte, die hat Theo Gers.
Das Versprechen klingt vollmundig. Die Gefahr von Fahrverboten für Diesel-Pkw mit Euro 5 Motor ist gebannt und deren schneller Wertverfall gestoppt. So beginnt die Mitteilung des Technologieentwicklers Dr. Plei. Das Unternehmen aus Bamberg verspricht für rund 5 Millionen Dieselbesitzer Licht am Ende eines langen Tunnels. Nachdem VW, Audi, BMW und Co. ihre vom Dieselskandal betroffenen Kunden jahrelang nur mit Software-Updates abgespeist haben, hat Dr. Plei nun die erste Betriebserlaubnis für einen Hardware-Nachrüstsatz vom Kraftfahrtbundesamt erhalten. Jürgen Resch, der Chef der Deutschen Umwelthilfe, reagiert geradezu euphorisch.
Ja, endlich sind diese Nachrüstsätze auf dem Weg. Und wir haben ja vor 4 Jahren schon gesagt, das ist möglich. Leider hat Bundesverkehrsminister Dobrindt und seit 2 Jahren sein Nachfolger Scheuer über 3 Jahre die Entwicklung einer Nachrüstrichtlinie boykottiert. Und jetzt kommen die Systeme leider verspätet in den Markt.
Und das zunächst auch nur für Volvo-Pkw mit 2 bzw. 2,4 Liter Motoren. Allerdings für verschiedene Daimler-Modelle wird eine ähnliche Zulassung noch in dieser Woche erwartet, für BMW-Modelle Mitte August. Und Reinhard Kolke, der Chef des ADAC-Technikzentrums, ist überzeugt, dabei wird es nicht bleiben.
Wir erwarten auch Nachrüster, die für Volkswagen nachrüsten, entsprechende Angebote anzubieten, sofern es denn eben die Motoren und die Bauräume entsprechend zulassen.
Um die 3.000 Euro inklusive Einbau dürfte die Hardware-Nachrüstung für Diesel-Pkw kosten. Allerdings gibt es derzeit noch keine Endpreise. Für wen sich diese Nachrüstung lohnt, ist derzeit deshalb noch eine Rechnung mit Unbekannten.
Und ich glaube, es ist eher eine Frage des Endverbrauchers, der sagt, ich habe ein Fahrzeug Euro 5, der ist jetzt gerade mal 3, 4 Jahre alt, den möchte ich noch nachrüsten, um damit auch die nächsten 5, 10 Jahre zu fahren und die Möglichkeit haben, auch in entsprechende Städte einzufahren, wo es ansonsten Verkehrsbeschränkungen geben könnte. Und das muss dann jeder Endverbraucher für sich selber entscheiden.
Wobei die Entscheidung auch von möglichen Zuschüssen der Autohersteller abhängen wird. Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe hat da eine glasklare Position.
Wir meinen, die Automobilindustrie muss die Kosten übernehmen.
Wobei die Umwelthilfe bei Mercedes und VW bereits einen Zuschuss von 3.000 Euro durchgesetzt hat. Dies allerdings nicht für alle Modelle und auch nur in Regionen, in denen Fahrverbote schon gelten oder noch drohen. Doch diese Einschränkung dürfte auf Dauer nicht zu halten sein, ist Jürgen Resch überzeugt.
Wenn Unternehmen in einer beispiellosen Weise Millionen von Kunden getäuscht und betrogen haben durch eben nicht funktionierende Abgasreinigung, dann kann es doch nicht angehen, dass man als Kunde jetzt erstmal belegen muss, dass man tatsächlich nach Stuttgart, nach Berlin oder nach Hamburg einfahren muss oder wie häufig man dort einfährt. Jeder hat den Anspruch darauf, eine funktionierende Abgasreinigung zu bekommen. Und deswegen gehen wir auch davon aus, dass sehr schnell jetzt mit eben dem Vorliegen der entsprechenden Systeme auch alle Kunden diese eingebaut bekommen.
Die wiederum auch für die Umwelt ein Gewinn wären. Die nachträglich eingebauten Filter senken die Stickoxidemissionen von Diesel-Pkw um mindestens 50-70%, teilweise sogar um 90%.
Sie hörten den Bericht von Theo Gers. Die neue britische Regierung hat ein gravierendes außenpolitisches Problem geerbt und es ist schwer zu lösen. Im Nahen Osten, Sie alle wissen das, sind 2 Tanker beschlagnahmt. Erst ein iranischer Tanker und jetzt ein britischer Tanker. Es war dann spekuliert worden, ob man die beiden Tanker wechselseitig austauscht. So etwas hatte zumindest die iranische Regierung angedeutet. Die Briten haben jetzt gesagt, no, no deal, den Deal wird es nicht geben. Unterdessen geht die Diskussion weiter, wie man die Tanker an der Straße von Hormuz besser schützen kann. Und da sind wir schnell bei der Debatte mit oder ohne deutscher Beteiligung. Die Debatte wiegt hoch. Matthias von Lieben.
Deutschland darf nicht von der Reservebank aus zuschauen, wenn eine Schutzmission am Golf diskutiert wird, so die Forderung von Wolfgang Ischinger, dem Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz in der Welt am Sonntag. Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, pflichtete ihm heute im ARD-Morgenmagazin bei und sprach sich für eine deutsche Beteiligung an einer Aufklärungsmission in der Straße von Hormus aus.
Wenn tatsächlich Schiffe einen Beitrag zur Lösung dieses Problems leisten können, in der Art, dass man eben diese Transparenz der Lage vor Ort herstellt, dann glaube ich, kann Deutschland nicht einfach sagen, wir machen nicht mit, wenn andere europäische Nationen ihre Schiffe entsenden.
Hintergrund der nun auch in Berlin geführten Diskussion ist die Ankündigung von Großbritannien aus der vergangenen Woche, nach der Festsetzung des britischen Tankers Stena Impero eine europäische Marinemission zur Sicherung des Seeverkehrs in der Golfregion bilden zu wollen. Auch Norbert Röttgen, CDU-Außenpolitiker und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, plädierte am Morgen im Gespräch mit dem Deutschlandfunk für eine Beobachtermission verschiedener europäischer Partnerländer und sieht dabei neben Großbritannien auch die zwei weiteren Unterzeichnerstaaten des derzeit wackeligen Nuklearabkommens mit dem Iran, Frankreich und Deutschland in der Verantwortung. Trotzdem sei die Debatte über das Nuklearabkommen von der jetzt diskutierten europäischen Schutzmission zu trennen, sagte Röttgen unserem Sender. Darauf müsse auch der Iran hingewiesen werden.
Die Frage des Nuklearabkommens gibt euch kein Recht, bei der Straße von Hormus Staatspiraterie zu betreiben. Und auf diesen Unterschied müssen wir auch bestehen.
Die Gefahr, dass Deutschland mit einem möglichen Einsatz in den Konflikt zwischen den USA und dem Iran hineingezogen werde, sehe er derzeit nicht. Die CDU-Vorsitzende und neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte eine Beteiligung an einer solchen Schutzmission vergangene Woche nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Außenminister und Sozialdemokrat Heiko Maas hatte jedoch stets betont, dass es ihm darum gehe, einen möglichen Krieg zu verhindern und diplomatische Wege offen zu halten. Bislang, so machte am Vormittag auch ein Sprecher des Auswärtigen Amtes deutlich, habe es unter den europäischen Ländern auch noch keine Konkretisierung der Gespräche über eine Schutzmission gegeben. Bislang sperren sich vor allem die Bundestagsabgeordneten der SPD gegen einen weiteren Bundeswehreinsatz. Ein Mandat für deutsche Militäreinheiten an der Straße von Hormus steht nicht zur Debatte, stellte Nils Schmidt, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung klar. Und SPD-Vize Ralf Stegner teilte mit, grundsätzlich erwägenswert wäre eine Beteiligung nur bei einem internationalen Mandat für eine friedenserhaltende Mission. Ob eine Aufklärungsmission mandatspflichtig ist, darüber wird nun gestritten. Die SPD meint ja, Unionspolitiker Röttgen nein. Gegen eine deutsche Teilnahme an einem Einsatz im Persischen Golf ohne internationales Mandat wandte sich jedenfalls auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock am Sonntag im ARD-Sommerinterview.
Eine Beobachtermission, die muss auf rechtlicher Basis stehen und das kann für mich nur eine europäische gemeinsame Mission im Rahmen der ESVP sein.
Die ESVP meint die gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Vorrang, so Baerbock weiter, müssten aber Deeskalationsmaßnahmen haben. Ein Einsatz der Bundeswehr könne durchaus zur Deeskalation beitragen. Darauf wies Baerbocks Parteifreund Omid Noripur, zugleich außenpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, in der Passauer Neuen Presse hin. Von deutscher Seite sollte es nur ein klares Signal geben, warnt hingegen die linken Parteivorsitzende Katja Kipping. Und zwar, dass Deutschland sich an einer Eskalation, einem Einsatz in dieser Region, auf keinen Fall beteiligen werde.
Soweit Matthias von Lieben. Dass sich der amerikanische Präsident rassistisch äußert und mit rassistischen Tweets Menschen und ganze Städte und Regionen beleidigt, das ist unumstritten. Er macht das natürlich aus Kalkül. Er glaubt damit, seine Anhänger noch fester an sich binden zu können. Und genau so läuft seine Politik. Wer nicht für ihn ist, ist gegen ihn und er bekommt das zu spüren. Zum Beispiel jetzt auch der Geheimdienstkoordinator. Vernunft und Sachkunde müssen jetzt gehen. Loyalität kommt. Und das zählt bei diesem Präsidenten, Thilo Kössler.
Die Beziehungen galten als gespannt. Der Präsident und sein Koordinator für die Geheimdienste lagen immer wieder über Kreuz. Noch ist unklar, ob Coates seinen Rücktritt einreichte oder ob er von Trump entlassen wurde. Laut Washington Post habe sich Coates am Ende isoliert gefühlt. Er sei von der Trump-Administration geschnitten und von wichtigen Entscheidungen ausgeschlossen worden. Dennoch bedankte sich Donald Trump via Twitter für dessen großartigen Dienst für das Land, wie er schrieb, und kündigte an, den republikanischen Abgeordneten John Ratcliffe als Nachfolger von Dan Coates zu nominieren. Ratcliffe ist Texaner und gilt als treuer Parteigänger Donald Trumps, dessen unbedingte Loyalität er erst am vergangenen Mittwoch unter Beweis stellte. Bei der Anhörung von Robert Mueller nahm er den ehemaligen Sonderermittler derart aggressiv ins Gebet, dass ihm bereits nachgesagt wurde, er habe sich mit diesem Auftritt für höhere Aufgaben empfehlen wollen. Radcliffe unterstellte Mueller, seinen Untersuchungsauftrag auf illegitime Weise ausgeweitet zu haben und insgesamt voreingenommen gewesen zu sein. Radcliffe brüllte den irritierten 74-Jährigen an, es sei zwar richtig, dass der Präsident nicht über Recht und Gesetz stehen dürfe, aber eben auch nicht darunter.
I agree with the chairman this morning when he said Donald Trump is not above the law. He's not. But he damn sure shouldn't be below the law, which is where volume 2 of this report puts him.
Es gilt als durchaus nicht sicher, dass Radcliffe im Senat bestätigt wird. Er verfügt über keinerlei Geheimdiensterfahrung und gilt selbst Republikanern alten Schlages als allzu unkritischer Weggefährte Donald Trumps. Der Präsident hatte die Geheimdienste wiederholt bezichtigt, seine Wahlkampagne unterminiert zu haben, weshalb er Justizminister William Barr in einem sehr ungewöhnlichen Schritt unlängst damit beauftragte, gegen die Ermittler zu ermitteln, wie er wörtlich erklärte. Dan Coats, der von 2001 bis 2005 amerikanischer Botschafter in Deutschland war, hat sich wiederholt bei Donald Trump unbeliebt gemacht. So drückte er ziemlich unverhohlen seine Missbilligung über das Gipfeltreffen Donald Trumps mit Russlands Staatschef Wladimir Putin im Juli 2018 in Helsinki aus. Donald Trump hatte damals keinen einzigen Beobachter zugelassen und sich im Anschluss das Protokoll von der Übersetzerin aushändigen lassen. Coats sagte bei einer Veranstaltung in Aspen, er habe keine Ahnung, was bei diesem Treffen zur Sprache kam. Wenn man ihn gefragt hätte, hätte er Donald Trump von einem derart privaten und vertraulichen Treffen mit Putin abgeraten.
I don't know what happened in that meeting. If you had asked me how that ought to be conducted, I would have suggested a different way. But that's not my role. That's not my job.
Später machte sich Coats über die Ankündigung des Weißen Hauses lustig, wonach es eine Einladung an Putin ausgesprochen habe. Das dürfte ein recht spezielles Treffen werden, meinte Coats.
We have some breaking news. The White House has announced on Twitter that Vladimir Putin is coming to the White House in the fall.
Say that again.
Vladimir Putin coming
to the...
Yeah.
That's going to be special.
Auch inhaltlich gab Coats dem Präsidenten immer wieder Kontra. So in der Einschätzung der Rolle Russlands bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl 2016. Bei der Beurteilung der nordkoreanischen Raketenpläne, die er sehr viel kritischer sah als Trump. Oder bei seiner Einschätzung kurz nach Aufkündigung des Iran-Abkommens, dass Teheran sich an die Bedingungen des Atomdeals gehalten habe. Wird John Radcliffe tatsächlich ins Amt des Geheimdienstkoordinators berufen, kann sich Donald Trump darauf verlassen, künftig auf keinerlei Widerrede mehr zu stoßen.
Das war der Bericht von Thilo Kössler. Wir schauen nach Russland und da ist die große Frage, was ist da passiert? Der Regimekritiker Nawalny ist festgenommen worden, er musste ins Krankenhaus und angeblich ist er vergiftet worden. Das ist die eine Version. Die andere lautet, er hatte eine Allergie. Was stimmt, ob es Christina Nagel weiß?
Am frühen Nachmittag wurde der Kreml-Kritiker aus der Klinik abgeholt und zurück ins Gefängnis gebracht. Sein Zustand habe sich deutlich gebessert, hieß es von Seiten der Klinikärzte. Sie hatten bei Nawalny eine Art Nesselsucht diagnostiziert. Was sie ausgelöst haben könnte, blieb offen. Nur in einem Punkt sind sich die Ärzte sicher. Wenn Sie meine Antwort hören wollen, dies war keine Vergiftung. Nawalnys Anwältin und seine eigene Ärztin halten es trotzdem nach wie vor für möglich, dass der Hautausschlag und die Schwellungen im Gesicht des Aktivisten durch eine unbekannte chemische Substanz ausgelöst wurden. Sie werfen der Klinik vor, wichtige Tests nicht gemacht zu haben. Nawalny sagte, seine Ärztin Anastasia Vassiljeva habe noch nie in seinem Leben eine Allergie oder Lebensmittelunverträglichkeit gehabt. Er habe weder ein neues Parfum noch Seife benutzt. Sie sei sich sicher, dass es sich um eine toxische Dermatitis handle. Wir haben gestern Haarproben genommen, die wir unabhängig untersuchen lassen. Wir haben auch sein T-Shirt mitgenommen. Wir werden das alles sehen. Leider kann so ein toxischer Mittler sowohl innerlich als auch äußerlich übertragen werden. Nawalnys Ärztin befürchtet, dass sich die Chemikalie noch in der Zelle befinden könnte. Aus ihrer Sicht eine große Gefahr für den Kreml-Kritiker. Er ist noch nicht gesund, er sollte unter ärztlicher Aufsicht bleiben. Auch wenn es bislang keinen Nachweis für eine Vergiftung gibt, Nawalnys Anwältin will sich noch heute vor Gericht für seine vorzeitige Entlassung aus der Haft einsetzen. Unterdessen haben Moskauer Gerichte die ersten Urteile gegen Teilnehmer der nicht genehmigten Demonstration am Samstag gesprochen. Es wurden Geldbußen und mehrtägige Haftstrafen verhängt. Oppositionsführer Ilja Jaschin wurde zu 10, ein weiterer nicht zur Wahl zugelassener Kandidat, der ebenfalls zu Protesten aufgerufen hatte, zu 7 Tagen Haft verurteilt. Sie werden damit nicht an der nächsten Demonstration teilnehmen können, die am kommenden Samstag stattfinden soll. Und für die ist, wie der Vorsitzende des Rats für Menschenrechte, Michail Fedortow, am Abend mitteilte, eine Genehmigung seitens der Behörde gibt. Unter der Auflage allerdings, dass die Protestaktion an einem anderen Platz stattfindet, als von den Organisatoren gewünscht.
Christina Nagel berichtete aus Moskau. Der neue britische Premierminister Boris Johnson ist auf Tour im eigenen Land. Er wirbt für das No-Deal-Szenario und wischt alle Befürchtungen beiseite. Das Ganze endet in einem ökonomischen Desaster, wie es viele vorhersagen. Allerdings in Schottland trifft er nicht nur auf Freunde, da gibt es sogar Buhrufe. Corbinian Frenzel.
Es ist die erste offizielle Reise des neuen Premierministers. Bewusst nicht ins Ausland, sondern ins Inland. Doch Boris Johnsons Visite in Schottland dürfte sich wie ein Besuch auf fremdem Terrain angefühlt haben.
Boris, Boris, Boris!
Proteste bei der Ankunft des Premierministers in Glasgow. Hunderte Menschen rufen Boris raus. Einer der Initiatoren, Jonathan Sharfi, sagt, dass heute sei erst der Anfang einer Reihe von Protesten. Sie werden deutlich machen, dass wir nicht bereit sind, von Boris Johnson fremdbestimmt zu werden. Er hat kein demokratisches Mandat, er ist nur von Tory-Mitgliedern bestimmt worden. Stimmen der Straße, die von offizieller Seite kaum anders klingen. Nicola Sturgeon, die schottische Premierministerin von der Scottish National Party, machte schon vor Johnsons Ankunft via Twitter klar, das schottische Volk habe diese Tory-Regierung nicht gewählt, sie hätten diesen Premierminister nicht gewählt, sie hätten den Brexit nicht gewählt und ganz sicher hätten sie nicht für einen katastrophalen No-Deal-Brexit gestimmt, wie ihn Boris Johnson jetzt plane. Die schottische Politik quer durch alle Reihen ist vor allem darüber erbost, die Ankündigung der neuen Londoner Regierung am 31. Oktober definitiv aus der EU auszutreten, koste es, was es wolle. So hatte es der neue Brexit-Minister Michael Gove am Wochenende noch einmal bekräftigt. Johnsons Regierung, so die Ankündigung heute Morgen, lenke ab jetzt alle Energie auf die Vorbereitung des No-Deal-Brexit. Bei seinem Besuch in Schottland versuchte der Premierminister zu beruhigen. Ich will keinen No-Deal-Brexit, darauf zielen wir nicht hin. Aber wir müssen auch sehen, dass uns die letzten 3 Jahre erzählt wurde, rien ne va plus, nichts geht mehr, der Deal ist geschlossen und kann nicht verändert werden. Ich habe daran meine Zweifel. Wir werden weiter mit den europäischen Partnern verhandeln und zu den nötigen Schlüssen kommen, so Johnson in Glasgow. Mit dabei hatte der neue Premier ein Geldversprechen, 300 Millionen Pfund, um Brexit-Folgen für Schottland, Wales und Nordirland abzufedern. 100.000 Jobs könnten allein in Schottland verloren gehen, hielt dem die schottische Premierministerin entgegen. Sturgeon bekräftigte heute noch einmal, sollte es zum No-Deal-Brexit kommen, will sie ihre Landsleute erneut über die Unabhängigkeit Schottlands abstimmen lassen, mit dem Ziel, dann als unabhängiges Land in der EU bleiben zu können. Widerstand gegen die No-Deal-Pläne der neuen Londoner Regierung kommen derzeit nicht nur aus dem Norden des Vereinigten Königreiches. Auch die Wirtschaft schlägt heute Alarm. Der Verband der britischen Industrie, CBI, warnte, weder Großbritannien noch die EU seien hinreichend auf einen Austritt ohne Regelwerk vorbereitet. Und selbst wenn dies noch gelänge, würde viel Schaden entstehen. Nicole Sykes, beim Wirtschaftsverband für die Verhandlungen mit der EU zuständig, versuchte es mit einem Bild. Es ist, als ob man sein Haus mit Sandsäcken auf eine Flut vorbereitet, so Sykes. Ihre Küche wird dennoch unter Wasser gesetzt, aber vielleicht können wir die Schlafzimmer darüber retten.
Frenzel Corbinian berichtete aus England. Wenn man den Like-Button bei Facebook anklickt, dann weiß man nicht, was alles im Hintergrund übertragen wird. Eine ganze Menge, nämlich die Adresse und so weiter und so weiter. Das alles gilt so nicht mehr, hat der Europäische Gerichtshof jetzt entschieden. Bernd Wolf mit den Einzelheiten.
Was sich die Online-Firma Fashion ID, eine Tochter der Düsseldorfer Peek und Kloppenburg KG, da leistete, war schon dreist. Besuchte jemand ihre Webseite, um sich Modeartikel anzuschauen, krallte sich Fashion ID dessen Daten. IP-Adresse, Webbrowserkennung, Datum und Zeit des Besuches und damit sein Surfverhalten. Dann wanderten die Daten auf die irische Insel, wo Facebook vor allem aus steuerlichen Gründen seinen Europasitz hat. Der Besucher merkte und wusste nichts davon. Das alles passierte automatisch mit dem Plugin Facebook gefällt mir. Selbst wenn der oder die Modeinteressierten den Like-Button gar nicht geklickt hatten, selbst wenn sie gar nicht Mitglied bei Facebook waren. Der wirtschaftliche Hintergrund beider Fashion-IDs und Facebooks Werbung wurde optimiert. Gegen dieses Geschäftsmodell hat die Verbraucherzentrale NRW erfolgreich geklagt. Denn der EuGH sagt, stillschweigend habe Fashion-ID in die Übermittlung der Daten eingewilligt. Deswegen werde jetzt die Verantwortung dafür, wie mit personenbezogenen Daten auf sogenannten Plugins, wie etwa dem Facebook-Gefällt-mir-Button, umzugehen ist, konkreter geregelt. Facebook als Hauptnutznießer dieser Daten fällt dabei die größte Verantwortung zu. Webseitenbetreibern fällt nur so viel Verantwortung zu, wie sie an der Erhebung und Verarbeitung der Kundendaten auch tatsächlich beteiligt sind. Für die Zukunft schreiben die höchsten EU-Richter vor, die Webseitenbetreiber müssen bei ihren Besuchern für Erhebung und Übermittlung der Daten vorher eine Einwilligung einholen. Nach der Übermittlung der Daten an Facebook in Irland ist nur noch das Netzwerk verantwortlich. Nach diesem Urteil dürfte es zur Standardpflicht werden, für alle Webseitenbetreiber mit Werbeangeboten in Plugins, sich von den Seitenbesuchern per Klick deren Zustimmung zu holen. Der EuGH erklärte auch, dass Verbraucherschutzverbände bei mutmaßlichen Verstößen gegen Datenschutz für die Bürger klagen dürfen.
Soweit der Bericht von Bernd Wolf. Dass die Lage in Libyen alles andere als gut ist, das wissen wir. Sie ist aber noch viel schlimmer, als Sie sich das vorstellen können. Der UN-Sondergesandte hat jetzt ein ganz besonders düsteres Bild über die Lage in Libyen gezeichnet. Peter Mücke.
Der Sondergesandte der Vereinten Nationen, Ghassan Salameh, zeichnete ein düsteres Bild über die Lage in Libyen. Der Krieg um Tripolis habe bereits 1.100 Todesopfer gefordert, Hunderttausende seien auf der Flucht. Über soziale Medien und Fernsehsender werde der Konflikt angeheizt und zu Gräueltaten aufgerufen. Ein Treiber der Auseinandersetzungen seien auch die Waffenexporte in das Land, das zum Experimentierfeld neuer Waffentechnologien und recycelten Altwaffen werde. Das bisher schwerste Bootsunglück im Mittelmeer in diesem Jahr mit bis zu 200 Toten in der vergangenen Woche unterstreiche die Notwendigkeit, an den Grund für das Leid der Menschen zu erinnern. Die schweren Gefechte zwischen Anhängern der Regierung in Tripolis und den Truppen von Luftwaffengeneral Haftar. In diesem Zusammenhang appellierte der Sondergesandte erneut an Europa, Flüchtlinge aus Libyen aufzunehmen. Trotz der Rückschläge hält der Sondergesandte an der Präsenz der UN-Mission in Libyen fest. Sie könne zumindest die dringendste humanitäre Hilfe leisten. Die Konfliktparteien rief Salameh erneut zu einem Waffenstillstand auf.
Soweit Peter Mücke. Am Frankfurter Bahnhof hat ein entsetzliches Verbrechen stattgefunden. Ein Mann, ein 40-Jähriger, hat zwei Menschen vor den Zug gestoßen. Ein Kind ist tot und inzwischen gibt es schon wieder politische Diskussion. Ludger Fittgau.
Am Gleis 7 des Hauptbahnhofes Frankfurt am Main wurden heute Morgen gegen 9.50 Uhr zuerst eine 40 Jahre alte Frau und anschließend ihr 8-jähriger Sohn vor einem einrollenden ICE auf die Gleise gestoßen. Während die Mutter sich retten konnte, wurde ihr Kind vom Zug erfasst und verstarb noch vor Ort. Der mutmaßliche Täter, ein 40 Jahre alter eritreischer Staatsbürger, soll nach Auskunft der Polizei versucht haben, noch einen dritten Menschen auf die Gleise zu stoßen. Diese Person konnte sich jedoch in Sicherheit bringen. Der mutmaßliche Täter flüchtete im Anschluss aus dem Hauptbahnhof. Er wurde jedoch von Passanten überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Unter Berufung auf Polizeiquellen berichten mehrere Medien, dass es keine erkennbare Verbindung zwischen dem mutmaßlichen Täter und den Opfern geben soll. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen, um das vollendete Tötungsdelikt sowie zwei versuchte Tötungen aufzuklären. Im Bahnhofsviertel von Frankfurt am Main konzentriert sich die große Drogenszene der Stadt. Bei den Dealern handelt es sich laut Polizei seit längerem um Gruppierungen von Eritreern, Somaliern und Jamaikanern, die insbesondere den Marihuana-Markt untereinander aufteilen. Ob der mutmaßliche Täter in Verbindung zu diesem Drogenmilieu steht und aktenkundig ist, wurde zunächst nicht bekannt. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier zeigte sich in einer schriftlichen Stellungnahme angesichts der Tat betroffen. Der Tod eines Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof erschüttere ihn, so Bouffier. Die Aufklärung der abscheulichen Tat liege jetzt in den Händen der zuständigen Behörden. Ich spreche der Familie mein tief empfundenes Mitgefühl aus, schreibt der hessische Regierungschef. Mehrere Gleise mussten stundenlang gesperrt werden. Wie die Rhein-Main-Verkehrsgesellschaft vermeldete, kam es infolge des Vorfalls zu zahlreichen Ausfällen, Verspätungen und Umleitungen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.
Soweit der Bericht von Ludger Fedkau, und hinzuzufügen ist, dass der Bundesinnenminister erstens vor vorschnellen Schlussfolgerungen gewarnt hat, ansonsten will er sich morgen aus seinem Urlaub heraus, ist er zurückgekommen, mit den entsprechenden Sicherheitskräften beraten. Das waren unsere Informationen am Abend. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend, empfehle Ihnen unter anderem den Hintergrund, der hier folgt, Krankheit oder Kosmetik, warum Zahnspangen umstritten sind. Mein Name ist Jürgen Zurheide und ich sage bis demnächst und tschüss.